A B C D E F G H G F E D C B R A B C D E F G F E D C B R A B C D E F E D C B R A B C D E D C B R A B C D C B R A B C B R A B R A.
Wir begrüßen unseren Gast hier im Studio, Holger Kube Ventura. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo.
Das war gerade Kunst. Also nicht nur Hörkunst, sondern es war eigentlich auch was Optisches im Original.
Richtig, was wir eben gehört haben, ist eine Komposition von Emmett Williams. Ich weiß gar nicht genau von wann, frühe 60er Jahre nehme ich an, eine sogenannte visuelle Poesie. Und die wurde aufgeführt oder gesungen oder performt, wie auch immer, von Eberhard Blum, ein bekannter, konkreter Lyriker. Die Aufnahme stammt, glaube ich, aus den mittleren 1990er Jahren. Das Stück selber, man hat es gehört, es sind Buchstaben, die gesprochen werden im Alphabet, muss man sich als Bild vorstellen, als Schreibmaschinenbild. Also jede Schreibmaschinenzeile, da sind Buchstaben drin, es beginnt mit dem Buchstaben A, in der zweiten Zeile steht A, B, A, in der dritten Zeile steht A, B, C, B, A und so weiter. Die Zeile wird also immer länger. Und wenn man sich als getipptes Bild vorstellt, entsteht eine auf der Spitze stehende Raute. Und die längste Zeile davon, gewissermaßen die horizontale, ist das Alphabet einmal nach vorne von A bis Z und dann wieder rückwärts bis A. Ein ganz simples Prinzip, also man nimmt das Alphabet, die 26 Buchstaben ergeben die Abfolge, ist immer aufwärts und abwärts. Und wenn das gesprochen wird, ist das eine meditative Angelegenheit. Übrigens sehr schwer, so etwas zu sprechen in diesem Rhythmus, wie wir es gerade gehört haben. Und ja, es heißt nicht umsonst Meditation.
Da kann man eintauchen, aber du lachst selber ein bisschen dabei, musst ein bisschen grinsen.
Ich grinse, weil ich das sehr bewegend finde. Also es ist, da steckt wirklich unglaublich viel drin. Es ist ein Beispiel konkreter Kunst, die ganz, wie immer, ganz auf einfachen Systemen beruht, also ein Regelwerk hat, was Gesetz ist. Und wenn das vollzogen wird, ausgeführt wird, dann gibt es da ganz viel drin zu entdecken und das macht Freude.
Konkrete Kunst ist das Thema. Du betreust die Stiftung Konkrete Kunst in
Reutlingen. Nein, muss ich gleich intervenieren. Ich betreue nicht die Stiftung für Konkrete Kunst. Das ist eine eigenständige Angelegenheit. Die Sammlung für Konkrete Kunst, die von der Stiftung für Konkrete Kunst an die Stadt geschenkt wurde. Aber die Stiftung gibt es nach wie vor.
Und da bist du jetzt seit einem knappen halben Jahr dabei?
Seit fast einem Jahr, seit November, ja.
Und die erste Ausstellung war jetzt im Juli, deine Pilotausstellung.
Genau, die erste Ausstellung wurde eröffnet Ende Juli, ist jetzt noch zu sehen bis Ende Januar.
Und die heißt Arbeiten aus System, nicht am System. Mhm. Konkrete Kunst 1954 bis 2011.
Richtig. Arbeiten aus System, das klingt ja so wie Arbeiten aus Papier oder aus Metall. Tatsächlich ist damit schon was ganz Wichtiges gesagt. Das sind Arbeiten, die aus System bestehen, so wie wir es eben gehört haben. Ein einfaches System, aus dem die Arbeit besteht.
Diese Regel ist immer gleich?
Nein, natürlich nicht. Also wir haben hier in dieser Ausstellung Malerei, Zeichnung, Skulptur, alle Medien. Aber der rote Faden ist immer derselbe. Die Künstler geben sich ein sehr einfaches System, nach dem sie operieren und warten quasi auf die Momente, wo dieses System entweder bricht oder schön wird.
Das ist ja, was steckt da für dich so dahinter, dieses sehr regeltreue? Auch oder regelfixierte fast schon. Ist auf der einen Seite ja ein ganz enges Korsett.
Es sind einerseits enge Korsette, aber was daran so begeistert ist, eben genau die Momente, wo man sieht, dass sich das ästhetisch verselbstständigt. Und das hat ein sehr befreiendes Moment. Wenn ich mir eine Regel setze, was weiß ich, setze eine Linie und nach 5 Zentimeter die nächste und dann 2 und dann 3 und dann 5, dann plötzlich entsteht aus diesem System etwas, was wir ästhetisch begreifen. Das ist das Tolle daran. Und den Künstlern geht es eigentlich genau um diese Momente oder auch darum zu zeigen, wo solche starren, korsetthaften Systematiken und selbstgesetzten Regeln nicht mehr funktionieren. Das ist eigentlich gewissermaßen der reformerische Gedanke dabei, anhand von sehr einfachen Systemen das Menschliche darin zu zeigen.
Wie funktioniert das?
Habe ich ja eben gesagt, es sind Brechungen, die man dann eben sieht in diesen Systemen, so wie wir eben bei dem Stück, was wir gehört haben, plötzlich erkennen, wow, ist das ein toller Rhythmus und wo ist die Atmung da, wo ist die Betonung und beginne ich da jetzt plötzlich mitzuwippen und eigentlich ist es ja vollkommen vorhersehbar, was als in der nächsten Zeile passiert, kommt ein weiterer Buchstabe hinzu und dann geht es wieder rückwärts, komplett durchschaubar, dieses System, und dennoch fällt man da rein, bemerkt plötzlich, dass da irgendwie die Atmung mitgeht oder solche Sachen, das ist sehr schön.
Welche anderen Regeln hast du da noch in deiner Ausstellung?
Also das, was wir eben gehört haben, ist übrigens nicht in der Ausstellung. Ja, wie gesagt, es sind alle Medien vertreten, Zeichnung, Malerei, Skulptur, alles Mögliche. Es sind insgesamt 14 Künstler aus, ich habe es vergessen, 8 Ländern, glaube ich, unterschiedliche Jahrgänge. Der Älteste ist von geboren Ende 19. Jahrhundert und der Jüngste ist, glaube ich, geboren Ende der 60er Jahre.
Und komplette verschiedene Ansätze dann auch.
Ja.
In ihrer Kunst. Was verbindet sie?
Eben das Konkrete, also dieses Arbeiten aus System, man gibt sich ein sehr simples Prinzip, agiert das aus und gelangt dabei eben zu solchen ästhetischen Brechungen.
Und kannst du noch mal ein paar Beispiele geben, wenn du gesagt hast, jetzt mit Linien im Abstand von irgendwas zu setzen, dass das eine Regel ist, was gibt es noch für andere Regeln, die das System der Künstler darstellen?
Ja, es gibt zum Beispiel einen Künstler, von dem wir mehrere Arbeiten haben, der heißt Hartmut Böhm. Eine Arbeit ist vielleicht relativ leicht zu erklären, die besteht aus Doppel-T-Stahlträgern. Das sind solche T-Stahlträger, die man eben in der Architektur einsetzt, womit man ja Industriehallen baut und die sind natürlich normiert, diese Stahlträger, und mit diesen Stahlträgern legt er Figuren auf dem Boden, sehr simple Figuren, das sind immer quadratische Figuren, und wenn man das Werk dann betrachtet, gibt es darin viel zu entdecken an mathematischen Verhältnissen, wie diese T-Stahlträger aufeinandertreffen an den Ecken, wo ein Verbindungsglied fehlt. Man erkennt die mathematische Systematik da drin und verfällt trotzdem in ein ästhetisches Erlebnis. Plötzlich erkennt man, wie schön die sind und wie spannend das ist, mit einem einfachen Element, in dem Fall ein Doppel-T-Stahlträger umzugehen und daraus zu versuchen, systematische Figuren zu legen, und plötzlich verselbstständigt sich das.
Das ist dann schwer und groß und braucht Platz, ja?
Richtig, richtig. Diese T-Stahlträger sind schwer und groß, und aber sie sind auch extrem schön. Man möchte sie anfassen, man möchte das Gewicht proben und möchte da reinsteigen in diese Figuren. Ja.
Darf man das?
Das darf man, ja.
Also Kunst zum Anfassen auch?
Ja, also anfassen jetzt, man darf in diese gelegten Figuren reinsteigen, anfassen sollte man das jetzt nicht, weil die Oberflächen etwas sensibel sind.
Die liegen da auf dem Boden und sind naturbelassen sozusagen, wie die aus der Produktion kommen?
Oder? Sie sind geölt und mit Graphit behandelt, um das Material noch weiter zu betonen, also dieses rohe Industriestahlmaterial.
Das hat der Künstler zum Zeitpunkt der Produktion.
Genau.
Schon gemacht.
Richtig, ja.
Wie ist diese Sammlung genau nach Reutlingen gekommen? Was hat es damit auf sich? Das war ja, glaube ich, schon ein besonderer Moment.
Oh. Richtig. Die Stiftung für konkrete Kunst gibt es seit ungefähr 30 Jahren. Und die hat 30 Jahre lang in den heute sogenannten Wandelhallen agiert. Das ist ein fünfstöckiges oder vierstöckiges Industriegebäude in der Nähe vom Reutlinger Bahnhof mit 4.500 Quadratmetern Ausstellungsfläche. Es ist eine Stiftung, die aus einer privaten Sammlung hervorgegangen ist. 30 Jahre lang wurde in diesem Industriegebäude wurden dort Ausstellungen gemacht. Und nun im Sommer letzten Jahres wurde ein größerer Teil der Sammlung aus der Stiftung der Stadt geschenkt, verbunden mit dem Auftrag, in dieser Fabrik eben einen neuen Betrieb zu eröffnen, und das ist eben jetzt geschehen, und dieser neue Bereich heißt Kunstmuseum Reutlingen konkret.
Und wie bist du dazu gekommen?
Ja, ich wurde erwählt, diese Sammlung zu leiten und damit umzugehen und eben auch das ganze Kunstzentrum dort eben neu zu profilieren.
Was sind da Das ist jetzt eine Pilotausstellung, aber du hast ja sicher schon weitergehende Pläne. Mhm.
Also das ist jetzt quasi eine erste Sammlungsausstellung oder sagen wir mal so, es ist ein Querschnitt durch die Sammlung, ein thematischer Querschnitt unter dem Titel Arbeiten aus System. Die zweite Ausstellung, die kommen wird, ist auch ein thematischer Querschnitt. Das heißt, es sind ausschließlich Werke aus der geschenkten Sammlung, es sind keine weiteren, die hinzukommen. Und das ist eine Ausstellung, die sich allein auf Malerei konzentriert, die trägt den Titel Malerei konkret hoch 3 in einem Wort.
Wie bist du da rangegangen, dass systematisch so eine Sammlung sich zu erschließen, ist ja erstmal eine Husarenaufgabe, oder?
Ja, muss man sich erstmal mit vertraut machen. Also es ist eine von der Zahl her gar nicht so große Sammlung, die dort geschenkt wurde. Also es sind ungefähr 150 Werke von 40 Künstlern. Allerdings Werk, da denkt man jetzt, ja gut, das ist ein Bild, was an der Wand hängt. Ein Werk kann ja durchaus aus 100 großen Holzplatten bestehen, die man also in einer Weise anordnen muss, so dass sie irgendwie 500 Quadratmeter einnimmt. Also das sind zum Teil enorm große Werke, die meisten davon auch seriell. Also bestehen aus vielen Einzelteilen und die kann man nicht so einfach mal an die Wand hängen und fotografieren.
Und gelagert sind die ja sicher auch nicht so, dass sie als Kunstwerk ausgestellt sind.
Nein, nein.
Wie sie wirken sollen.
Richtig.
Sondern du musst dir das dann vorstellen, wenn du die im Lager die Einzelteile anguckst.
So ist es. So ist es. Also als die Sammlung übergeben wurde an die Stadt, wurde in einer Etage von diesem Fabrikgebäude eben alles aufgereiht als so eine Schaulagerpräsentation. Und das war auf 1000 Quadratmetern, stand alles voll in Reih und Glied. Wie gesagt, manche Werke bestehen da aus sehr, sehr viel Material. Und ja, man sieht es auch in der jetzigen Ausstellung. Da ist ein Werk dabei, das besteht zum Beispiel aus 190 Betonplatten. Das sind so Gehwegplatten, die man sonst auf dem Bürgersteigsplatten, ne? Und das in dem Werk sind diese 190 Betonplatten aber aufrechtgestellt und zwar in einem strengen System als Labyrinth quasi auf dem Boden. Wenn da Leute reinkommen, denken sie immer sofort an ein Modell von dem Holocaust-Denkmal in Berlin. Es ist vielleicht auch nicht so ganz weit weg, der Gedanke. Aber egal, das nur als Beispiel. Tatsächlich sind die Werke sehr voluminös und das war sehr viel Arbeit, sich das erstmal alles zu erschließen und eben auch zu versorgen. Das heißt also, die Sammlung zu verpacken, zu inventarisieren, zu erfassen erstmal.
Ja. Wie verpackt man das?
Gehwegplatten? Gehwegplatten werden gestapelt und dann staubgestützt. Ja.
Und wer hat diese private Sammlung gehabt? Wo kam die jetzt her?
Der Sammler heißt Manfred Wandel. Zusammen mit seiner Frau Gabriele Kübler haben sie eben in Reutlingen seit vielen Jahrzehnten da diese Sammlung aufgebaut und eben seit 30 Jahren auch als Stiftung betrieben. Und die Stiftung gibt es auch nach wie vor. Deswegen muss man da immer diesen Unterschied betonen zwischen Stiftung und Sammlung.
Was macht die Stiftung?
Macht weiterhin eigene Ausstellungen, kauft auch weiterhin Werke an, agiert nach wie vor nur etwas auf reduzierter Fläche jetzt.
Und die Sammlung, die steht jetzt dir quasi zur freien Verfügung oder hast du da auch einen Spezialauftrag?
Nee, so ist es. Sie steht zur Verfügung. Es ist aber nur ein kleiner Teil der Sammlung. Der größere Teil ist noch im Besitz der Stiftung beziehungsweise im Besitz von Herrn Wandel und sein Fernziel ist aber auch den größeren Teil auch noch der Stadt Reutlingen zu übergeben.
Ist es dann friedliche Koexistenz jetzt oder gibt es da auch eine gewisse Konkurrenz, wenn die Stiftung selber auch noch aktiv ist?
Nein, das ist keine Konkurrenz. Also es ist eher so, dass mit den ganzen Werken, die in diesem Haus sich befinden, die zur Verfügung stehen, nun eben zwei Akteure umgehen, die Stiftung und auch das Kunstmuseum Reutlingen, was auch gut ist. Es ist keine Konkurrenz, es ist ein sehr sich ergänzendes Programm.
Was reizt dich an der Aufgabe oder warum hast du das auch angenommen, den Job?
Ja, für mich ist das etwas ganz Neues. Ich komme ja nun gar nicht so unbedingt aus der Richtung der konkreten Kunst und ich habe dort sehr, sehr viel neu gelernt, also eigentlich auch eine komplette neue Kunstgeschichte gelernt. Viele Künstler, die jetzt in dieser Sammlung vertreten sind, von denen hatte ich hier und dort mal etwas gehört, aber ich habe das nie alles so im Zusammenhang gesehen. Insofern war das viel Neuland jetzt für mich und das Erstaunlichste für mich war zu erkennen, dass in dieser sehr reduzierten, systematischen, konkreten Kunst Künstler in einer ähnlichen Weise an einem gesellschaftlichen Gedanken dranhängen, wie ich es sonst eigentlich kannte von einer eher politisch orientierten thematischen Kunst. Das war für mich eine enorme Entdeckung. Damit habe ich nicht gerechnet.
Welche Art von gesellschaftlichen Prozessen oder Veränderungen oder auch Ausdrucksweisen sind da dann vorhanden?
Naja, man kann sich mit gesellschaftlichen Systemen beschäftigen, indem man eine Facette dabei herausnimmt und versucht dort eine kritische Haltung einzunehmen oder darüber zu informieren oder Gegenmodelle vorzuschlagen, wie auch immer. Nehmen wir das Beispiel hier in der Kunsthalle Tübingen, Kapitalströmung, diese Ausstellung, die ich gemacht habe, wo es eben um Kapitalströme ging. Da waren viele Beiträge dabei, die versuchten, globales Kapital gewissermaßen ja zu zeigen, Erzählungen davon zu entwerfen, eine kritische Position dazu einzunehmen. Man versucht also eine gesellschaftliche Systematik, die am Laufen ist, in den Fokus zu nehmen und sich dazu zu verhalten. Und das kann ich jetzt natürlich auch auf einer quasi gegenstandsfreien Ebene machen. Ich kann mich mit Systemen, menschengemachten Systemen beschäftigen und versuchen, die Punkte rauszubekommen, wo klar wird, die sind veränderbar. Die haben auch andere Dimensionen in sich, außer dass sie funktionieren und streng sind. Sie können auch schön sein oder hässlich oder langweilig oder spröde. Und das sind Momente, die Künstler dann suchen. Und da war ich dann sehr erstaunt, dass das eigentlich gar nicht so weit weg ist von Dingen, mit denen ich mich vorher beschäftigt habe.
Braucht es da nicht sehr viel Vorwissen und Einführung, Begleitung und
das ist auch etwas sehr Schönes an der konkreten Kunst. Sie ist komplett unelitär. Man braucht eigentlich gar nichts wissen, denn weil es immer sehr einfache Systeme sind, die man eigentlich nur beobachten muss. Man muss eigentlich quasi nur schauen, immer vergleichen, okay, jetzt war es eins, dann zwei, dann drei, hier ist ein bestimmter Rhythmus, da weicht er ab. All das kann ich mir zur Gänze selbst erschließen. Deswegen sage ich unelitär. Es ist eine Kunst, die nicht erfordert, ein bestimmtes Wissen zu haben oder mitzubringen, sich in diesen und jenen Bereichen auszukennen, Referenzen erkennen zu können. All das ist gar nicht da. Einfache Element kann jeder erkennen, vergleichen und quasi diese Momente erleben, wo es dann bricht.
Aber diese kritische Position, die dann herauszulösen und das zu übertragen auf gesellschaftliche Prozesse von einem abstrakten Bild, das erfordert doch schon eine gewisse intensive Einlassung auch. Oder
ja.
Vielleicht sogar auch Wissen oder auch Kunstsinn. Oder?
Kunst sind vielleicht so etwas, ja. Also, dass man Erlebnisse, dass man es gewohnt ist oder in der Lage ist, ein Erlebnis zu übertragen auf seinen eigenen Alltag, auf seine eigene Sicht auf die Welt. Aber das stimmt natürlich in ganz vielen Bereichen. aber dennoch, ich bleibe wirklich dabei, es ist eine vollkommen unelitäre Kunst.
Wie reagieren die Leute darauf? Ich könnte mir vorstellen, in Reutlingen kommen da auch Leute rein und sagen, oh Gott, kapiere ich nicht?
Ist mir zu hoch? Es ist nicht meine Beobachtung, dass da Leute reinkommen und sagen, kapieren sie nicht. Es ist eher so, diese Werke haben auch eine sehr große Verführung, weil sie so einfach sind, teilweise aber sehr opulent. Also es sind wirklich große Installationen, um die es da geht, wo es erstmal viel zu gucken gibt und zu beobachten gibt. Und man merkt auch gleich, dass die Sachen nur so sind, wie sie mir entgegentreten. Also dass die keine andere Bedeutung haben, dass ich da eben nichts wissen muss. Das ist schon der Fall. Klar, aber man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, weil die lassen sich nicht so einfach scannen, diese Werke. Ich kann irgendwie durch eine Malereiausstellung sehen, die bestimmte Themen hat und kann die irgendwie so leicht abscannen. Aha, da sehe ich das, gesehen. Das geht bei konkreter Kunst nicht so einfach. Wenn man das tut, dann geht man ziemlich leer raus.
Was empfiehlst du? Wie soll man da rangehen?
Einfach nur sich ein bisschen Zeit nehmen, ein bisschen meditieren.
Wer das nicht kann, hat Pech gehabt.
Ja, gut.
Machst du da auch Führungen?
Ja. Ich mache da relativ viele Führungen, genau. Ja.
Wie gehst du daran?
Immer vom Sehen. Also ich versuche die Leute zu ermuntern, einfach zu sehen. Ich bin quasi ihr Selbstgespräch. Also ich weise auf Dinge hin, die zu sehen sind. auf Unterschiede von Blatt zu Blatt und gehe also ganz stark von der Beobachtung aus. Und viel mehr braucht es dann auch meistens gar nicht. Eigentlich braucht man die Leute nur dazu verführen, mal sich einen Moment zu nehmen, um hinzugucken. Nicht gleich den Schlüssel haben zu wollen, sondern einfach nur mal kurz hingucken.
Und auf eine tiefere Botschaft oder so gehst du bei der Führung dann gar nicht ein?
Was meinst du mit tieferer Botschaft?
Ja, überhaupt Botschaft, Message. Was will der Maler uns vielleicht auch sagen oder der Künstler?
Könnte ich gar nicht weiter darauf eingehen, denn das ist ja nun die Eigenart von konkreter Kunst, dass sie darauf besteht, ausschließlich die Elemente, die zu sehen sind, selber zu meinen. Da gibt es nichts, was drüber gestülpt ist, außer halt dieses grundsätzliche Interesse daran, an der Schönheit von Systematiken, an dem Beobachten von menschlichen Möglichkeiten.
Wann hat das angefangen, konkrete Kunst? Wo kommt die her?
Konkrete Kunst würde man zurückverfolgen können auf den Anfang des 20. Jahrhunderts. Vielleicht hat der eine oder die andere mal gehört von Kasimir Malevich Schwarzem Quadrat. Das ist vielleicht so ein Startpunkt der sogenannten konkreten Kunst. Der Begriff selber hat sich etabliert so ab 1930, wurde stark gemacht von Theo van Doesburg, der ein Mitglied der Style-Bewegung, der niederländischen Style-Bewegung war, hat eine hohe Affinität zu Künstlern aus dem Bauhaus, aber die Tradition geht eigentlich bis heute, nur dass das Wort konkrete Kunst so ein bisschen, sagen wir mal, unmodisch geworden ist. Es klingt immer so nach Geschichte, es ist ein Begriff, den man heute erstaunlicherweise nicht mehr so gerne benutzt, wobei er eben so zutreffend und eigentlich so präzise ist.
Und ist Vergangenheit, ist es, aber es gibt immer noch Künstler, die sich der Bewegung dann zugehörig fühlen,
ja,
auch.
Und ja, absolut.
Und gab es da auch dann mal so ein Zentrum, wenn du sagst, niederländische oder Künstler, die sich da auch getroffen haben und darüber ausgetauscht haben?
Ja, es gab also in vielen europäischen Ländern Zentren. Ein ganz wichtiges Zentrum war sicher Zürich. Die Schweizer Konkreten haben eine wichtige Rolle gespielt, aber auch gar nicht so weit weg von hier in Ulm an der Hochschule für Gestaltung. Das war auch ein wichtiges Zentrum der konkreten Kunst. Ja, so wären viele zu nennen.
Und nochmal herausragende Persönlichkeiten?
Naja, in der Ausstellung haben wir auch einige berühmte Leute dabei, zum Beispiel Anton Stankowski ist sehr berühmt, eigentlich ein Werbegrafiker, der Erfinder des Corporate Designs, hat lange Jahrzehnte hier in Stuttgart auch gewirkt, ist vielleicht einer der berühmtesten deutschen Werbegrafiker. Bernard Aubertin, ein Mitglied der Zero-Gruppe, ein Franzose, ist relativ berühmt. Eine Menge Leute. Vera Molnar ist in der Ausstellung zu sehen, es ist die Pionierin der Computerkunst. Die Dame ist 92, lebt in Paris, arbeitet immer noch und von der haben wir auch Werke aus den späten 50ern und mittleren 70er Jahren dabei. Ja.
Dein Favorit?
Mein Favorit ist tatsächlich Vera Molnar. Das ist die Künstlerin, die, wenn man das Plakat zur Ausstellung sehen würde oder den Flyer irgendwo in die Hand bekommt, ein Detail, es ist zu sehen darauf, eine farbige Gitterstruktur, das ist ein Detail aus einer Arbeit von ihr. Und ja, das ist mein Favorit.
Was gefällt dir besonders daran, an diesem Gitter?
Es ist, wie gesagt, ein Detail aus ihrer Arbeit. Die ist jetzt vielleicht nicht so ganz einfach zu erklären, wenn man jetzt am Radio den Flyer nicht vor sich sieht.
Du beschreibst doch immer gerne, aber du beschreibst es lieber, wenn die Leute das selber auch sehen.
Ja, ja, ja. Ja.
Dann ist es leichter. Und das hast du auch, ein weiteres Detail hast du zum Cover auch vom Katalog gemacht,
genau,
und zum Ausstellungsflyer.
Ja.
Aber du kannst trotzdem noch deine Beweggründe nochmal auch ein bisschen schildern. Warum das Gitter?
Das ist eine vierteilige Arbeit, die heißt M. Malevich. M wie Malevich, aber sie heißt Vera Molnar, es könnte auch heißen M wie Molnar. Und auf diesen vier Blättern sieht man, dass sie den Buchstaben M einfach regelmäßig kippt. Also den Buchstaben M kann ich aufrecht stehend haben, nach rechts, nach links, nach unten gekippt. Und so habe ich also vier Stellungen, die dieser Buchstabe einnimmt. Und mit diesen vier Stellungen kann ich einen Code entwickeln. Einen sehr einfachen, der lautet immer 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 zum Beispiel. Das ist ein sehr einfacher Code. Ich kann aber auch einen sehr komplexen Code machen. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 3, 2, 1, 1 und so weiter und so fort. Und mit diesem Code könnte ich eine sehr komplexe Botschaft kodieren, zum Beispiel ein Gedicht. Und sie verführt uns dazu, diese Codes zu lesen, die einfach nur aus der Kippung von diesem Buchstaben M bestehen. Und wiederum haben diese Blätter, um die es hier geht, einen hohen ästhetischen Reiz, weil am Anfang sieht man da eben nur diese Linien von diesem Buchstaben und nach einer Weile erkennt man, das sind alles geschnittene Klebestreifen. Das muss Jahre gedauert haben, bis sie die aufgetragen hat und sich also quasi da jahrelang versenkt hat in die Herstellung von diesem Code. Und plötzlich wird das ganz schön beeindruckend.
Und
wie gesagt, sie ist die Pionierin der Computerkunst. Sie hat solche Sachen gemacht, bevor es Computer gab für Privatleute.
Halleluja. Und die Zahlen stehen jeweils dann für die Position des M's.
Es sind keine Zahlen, sondern es ist immer der Buchstabe M, der eben.
Aber den Code, wenn du den Code nimmst, den Code hast du ja gerade mit Zahlen.
Genau, also ich habe vier mögliche Stellungen von diesem M, eins, die erste, zweite, dritte, vierte, so, und die können variieren und daraus ergibt sich ein Code, wie ein Quellcode von einem Programm.
Und das ist dann aufgeklebt auf vier großen Blättern.
Richtig, ja.
Und als Ausschnitt.
In jahrelanger Handarbeit und deswegen vielleicht nochmal kurz zu dem Titel, Arbeiten aus System. Das klingt ja auch so ein bisschen wie nach Arbeiten aus Prinzip, also hat was sehr Rigides und tatsächlich sind hier viele Arbeiten wirklich Handarbeit, so wie ich das eben geschildert habe, da ist nichts irgendwie schnell und digital mal irgendwie was rumgemacht oder so. Es ist Handarbeit und teilweise auch in jahrelanger Produktion entstanden, also was sehr Ausdauerndes, was sehr Obsessives. Und es hat, und damit kommen wir auf den Anfang zurück, auch sehr viel mit Meditation zu tun. Was bedeutet es, wenn man sich darauf einlässt, bestimmte einfache, systematische Handlungen ästhetischer Natur über einen langen Zeitraum auszuführen, sich dem auszusetzen und davon auch nicht abzuweichen? Es sind meditative Übungen auch.
Aber ganz überhaupt nicht wie jetzt Psychedelik.
Nee, überhaupt nicht. Nee.
So nicht ausufernd und üppig, was ja auch dann meditative Komponente haben kann, sondern eher aus einer klaren Struktur heraus.
Richtig. So wie wir uns alle ja auch klare Rhythmen geben. Also jeder hat bestimmte Rhythmen, die er an sie immer wiederholt. Was weiß ich, dass man nach dem Frühstück erstmal dies und jenes macht und dass man am Freitag Sport macht. Und so richten wir uns ja ein. Und das Schöne ist ja immer dann zu sehen, was passiert, wenn das abweicht, wenn es nicht mehr funktioniert oder wenn ich das ins Extrem treibe.
Hat was auch Beängstigendes, was Spießiges?
Finde ich überhaupt nicht. Gar nicht.
Solche festen Regeln, man muss es so machen?
Es ist ja kein Muss daran, es ist ja immer die eigene Entscheidung und bei vielen Werken kann man sich in der Ausstellung auch fragen, wie haben es die Leute geschafft, aufzuhören? Weil es gibt da Systeme, die sind natürlich unendlich verlängerbar, das kann ich mein ganzes Leben lang machen. Wann ist das Werk also fertig? Wie halte ich das aus, zu sagen, so jetzt ist gut, jetzt stelle ich das Werk aus, ich höre jetzt auf mit diesem Prinzip. Das müssen gewaltige Momente sein.
Der Erhebung oder auch, kann ja auch schlimm sein, wenn es dann fertig ist.
Wie auch immer, man muss es gar nicht wissen, wie es jetzt für den Künstler oder Künstlerin selber gewesen ist, allein sich das vorzustellen, also dass man das selber tun würde und dann sich fragen würde, wie komme ich an den Punkt zu entscheiden, dass ich das jetzt aufhöre oder dass ich das so belasse oder dass ich überhaupt damit begonnen habe. Wie würde sich das anfühlen, jeden Tag die Leinwand wieder neu zu überstreichen mit der gleichen Farbe? Was ist das für ein Erlebnis? Warum mache ich das? Und das kann ich übertragen in andere Bereiche. Warum mache ich eigentlich jeden Tag dies oder jenes? Was ist daran schön oder worin hat das seine Berechtigung?
Und das Ende ist nicht absehbar. Die Kunst wird es immer weitergeben.
Richtig.
Und die Sendung hat ein Ende, aber du hast auch Musik mitgebracht. Mhm. Es gibt da auch diese Querverschränkungen, konkrete Kunst, und konkrete Musik.
Ja, richtig. Nicht nur Musik, sondern eben auch konkrete Poesie ist auch ein feststehender Begriff. Konkrete Musik geht zurück auf die 60er Jahre. Philipp Schäffer, auf den geht der Begriff zurück. Es gibt auch konkrete Fotografie. Also das Adjektiv konkret hat sich doch in vielen Kunstbereichen durchgesetzt, am klarsten sicher im Bereich der Lyrik, konkrete Poesie. Ja. Und was ich jetzt noch mitgebracht habe, ist ein Stück von Thomas Brinkmann aus dem Jahr 1998. Kenner der Materie würden es vielleicht auch als Minimal Techno bezeichnen. Es ist eine sehr strenge Komposition, die man sich visuell vorstellen kann und vielleicht auch sollte, genauso wie das Erstgehörte von Emmett Williams.
Im Hintergrund laufen die Beats noch weiter. Konkrete Musik von Holger Kube Ventura, dem...
Nicht von mir.
Ja, du hast sie mitgebracht, ja. Aber du hast uns jetzt, während wir es gehört haben, nochmal ein bisschen das Prinzip klar gemacht, dass da zwei Kreise laufen, die sich näher kommen, sozusagen. Das Prinzip ist... Hast du das nach vielmaligem Hören herausgefunden dann? Oder wie bist du... Hast du das auch erklären lassen?
Nee, das kann man selber hören. Also was man hauptsächlich wahrnimmt, sind ja diese starken Beats, die in sich verändernden Abständen erfolgen. Also ganz am Anfang sind die beide auf der gleichen Stelle. Also ich höre eigentlich nur ein Beat und so langsam gehen die auseinander. Das heißt, der Zeitabstand zwischen diesen beiden Beats wird langsam immer größer. Und wenn ich mir das bildhaft vorstelle, dann entsteht eine Distanz. Und da die Distanz am Anfang größer wird und irgendwann wieder kleiner, bis die Beats wieder aufeinander liegen, entsteht ein Kreis. Und gleiches passiert bei dem ja etwas wummernden Hintergrundgeräusch. Auch das besteht aus einzelnen Elementen, die ihren Abstand zueinander verändern. Und ein drittes Element, was vielleicht nicht jeder sofort gehört hat, ist ein leichtes Knistern, was dem Hauptbeat folgt. Daraus ergeben sich Figuren und wir haben ja eben schon im Studiogespräch festgestellt, bei bestimmten Distanzen, die diese Beats zueinander haben, da erkennt man etwas wieder und also aus dem Bereich der Technomusik und beginnt da plötzlich mit dem Körper zu wippen oder kann das irgendwie sich selber weiter konstruieren zu Stücken, die man kennt. Das scheint es also auszubrechen aus diesem rigiden mathematischen System und wird etwas Ästhetisches. Was auch auffällig ist bei diesen Beats, ist, dass man, wenn man sich darauf einlässt, dass das die Atmung verändert und auch das Warten auf den nächsten Schlag. Also ich habe eine bestimmte Distanz gehört und dann setze ich automatisch, jetzt müsste er gleich kommen, aber der ist minimal weiter rausgeschoben. Das hat natürlich alles seine Wirkung in diesem einfachen System und darin liegt die Schönheit.
Und was findest du da besonders clever daran?
Besonders clever daran finde ich, wie die drei zur Verfügung stehenden Elemente, also der laute Beat, dann dieses Wimmern im Hintergrund und das Knistern aufeinander abgestimmt sind. Also es ist eine Konstruktion, die sehr gut sich dazu eignet, so Kippmomente zu beschreiben.
Und über 15 Minuten entwickelt sich das... Ganz schön. Wie oft hörst du sowas zu Hause an?
Naja, das sind natürlich Sachen, die man nur sehr konzentriert hört. Es geht nicht im Hintergrund. Also die nehmen einen dann komplett ein. Das ist also wie wenn ich, was weiß ich, ein Gedicht lese oder zu einer bestimmten Aufführung gehe. Also das ist Kunst, die auch erfordert, dass man sich darauf konzentriert.
Und so ist es auch mit den Bildern in der Sammlung. Ja. Konkrete Kunst.
Ja.
Arbeiten aus System, konkrete Kunst 1954 bis 2011 im Kunstmuseum in Reutlingen. Wo ist das genau?
Das befindet sich ungefähr 200 Meter entfernt vom Bahnhof. Erstaunlicherweise kennen das so viele Leute gar nicht. Das ist eigentlich, wie gesagt, ein großes Industriegebäude mit 4.500 Quadratmetern Fläche. Darin sitzt nicht nur die Stiftung für konkrete Kunst und das Kunstmuseum, sondern auch der Kunstverein Reutlingen. Ja, genau.
Und da ist auch noch eine Galerie dabei?
Ist auch noch im Untergeschoss, ist die sogenannte Galerie, Kunstmuseum Reutlingen Galerie, wie wir es heute nennen. Die meisten kennen das Kunstmuseum Reutlingen unter dem Namen Spendhaus. Seit 30 Jahren gibt es im sogenannten Spendhaus in Reutlingen ein Kunstmuseum, was eigentlich in der Geschichte einen ganz anderen Schwerpunkt hatte, nämlich zeitgenössischen Holzschnitt und Holzgrafik, Hochdruck. Und durch die Schenkung, über die wir schon gesprochen haben, ist jetzt eben ein ganz neuer Bereich hinzugekommen, was wird auch langfristig das Profil sehr verändern. Und dieses Kunstzentrum in der Eberhardstraße 14, so ist die Adresse da beim Bahnhof, das ist eben nun auch der flächenmäßig größte Teil des Kunstmuseums Reutlingen.
Wie sieht dein Alltag da aus? Du hast ein Büro dort, fährst du jeden Tag hin? Oder?
Genau, ja, genau. Kümmere mich um die nächsten Ausstellungen, beschäftige mich mit der Sammlung, schreibe das nächste Buch darüber, also Ausstellungskatalog, ja.
Und was gefällt dir besonders an deiner Arbeit dort? Was hat sich verändert im Vergleich zur Arbeit hier in der Kunsthalle Tübingen, was du davor gemacht hast?
Habe ich vorhin schon gesagt, das ist ein ganz neuer Bereich für mich, in dem ich viel Neues lerne, auch eine andere Geschwindigkeit des Umgangs damit. Und ist für mich tatsächlich auch das erste Mal, dass ich in einem Museumskontext arbeite, also im richtigen Museumskontext mit einer Sammlung. Ja, gibt es vieles Neues zu entdecken.
Und wie gefällt dir nach wie vor das Leben in Tübingen? Was hast du jetzt? Du bist jetzt über 2 Jahre da, schon fast 3 Jahre.
Fast 3 Jahre bin ich schon da. Ja, ich lebe auch nach wie vor in Tübingen und von der Stadt gefällt mir Tübingen her auch besser als Reutlingen, muss ich sagen.
Hören Sie in Reutlingen sicher nicht so gern. Aber was hat Reutlingen für Reize?
Ich wusste zum Beispiel, bevor ich in Reutlingen nicht begonnen habe, dass es dort eine fantastische Philharmonie gibt. In der neu gebauten Stadthalle kann man sie hören, in meistens vollkommen ausgebuchten, ausverkauften Konzerten. Sehr beeindruckend, ich wusste das gar nicht. Aber ich wusste auch in meiner Tübinger Zeit, also als ich bei der Kunsthalle gearbeitet habe, in Tübingen noch nicht in Reutlingen war, ich wusste auch nicht von der Existenz von dem Kunstzentrum, über das wir hier sprechen. Und da liegt auch das Problem, dass, also ich glaube, die kulturellen Einrichtungen in Reutlingen zu wenig bekannt sind. Da muss sich jetzt vieles ändern, weil das sind schon wahre Perlen, die es da gibt, nur wissen zu wenig Leute davon. Also ein Kunstzentrum von 4.500 Quadratmetern, 200 Meter vom Bahnhof in Stadtmitte, eine halbe Stunde von Deutschlands wirtschaftsstärkster Stadt. Also ich weiß nicht, wo es das sonst gibt, aber Reutlingen stellt da quasi seine Qualitäten oder das, was sie haben, noch etwas unter den Scheffel. Also da könnte man sehr viel mehr draus machen.
Was sind da deine Ansätze? Wie willst du das verbessern?
Ja, bekannt machen natürlich. Also man muss das alles irgendwie mehr öffnen und tatsächlich auch Marketing machen, PR und sich drum kümmern, viel mehr als früher, ja, dass da eben auch Leute hingehen und das genießen. Übrigens sind alle Ausstellungen dort eintrittfrei.
Das kann sich Reutlingen leisten, ja?
Ja.
Wie sieht es denn insgesamt aus mit konkreter Kunst am Markt auch? Weil Kunst ist ja oft dann auch immer in Relation auch zum Markt und zu gewissen Verkäufen oder wie sieht es da aus?
Konkrete Kunst ist ein Spezialgebiet oder sagen wir mal eine Nische und war es auch schon immer. Natürlich gibt es auch dort berühmte Künstler, deren Werke sehr teuer sind, aber ich würde sagen, auf dem Markt spielt es nicht so eine große Rolle, weil es sich auch nicht so gut dazu eignet, spektakuläre Bilder oder Skulpturen irgendwo hinzuhängen und zu sagen, ja, das hier gehört mir. Und konkrete Kunst lässt sich auch nicht so einfach fotografieren, finde ich. Also sie erfordert schon einfach das Gegenüber, dass man da tatsächlich in die Ausstellung geht, sich die Zeit dafür nimmt, wie bei so einem Stück, was wir eben gehört haben, das lässt sich irgendwie schwerlich erklären. Also entweder man nimmt sich die Zeit, sich darauf zu konzentrieren und hat dann ein Erlebnis damit oder eben nicht, aber es ist nicht so leicht zu konsumieren, auch wenn auch diese Musik vollkommen unelitär ist.
Wie sieht es aus eigentlich im Austausch mit anderen Kulturschaffenden in Reutlingen oder auch über Reutlingen hinaus? Was pflegst du da?
Läuft so langsam an. Also die Galerie im Untergeschoss ist ja vom Profil her sehr auf die regionale und lokale Szene konzentriert. Ich kann mir das grundsätzlich auch in den anderen Etagen vorstellen. Das dauert aber ein bisschen, bis sich das alles irgendwie eingespielt hat. Jetzt die laufende und die nächste Ausstellung. Ich sagte, es sind reine Querschnittsausstellungen aus der Sammlung. Das wird aber auf keinen Fall so weitergehen, sondern die Sammlung ist quasi so der Backbone für das zukünftige Programm. Aber im Vordergrund stehen dann schon ja, neue Produktionen von jüngeren Künstlern, die gar nicht in der Sammlung vertreten sind.
Die du dann einlädst oder wo du dann eben Ausstellungen konzipierst, die aber immer einen Link haben zur konkreten Kunst?
Richtig.
Werden.
Ja.
Ja. Und darüber hinaus sind da die anderen Kunstrichtungen für dich dann jetzt tabu? Also in dem Kontext ja, aber...
Nicht tabu, aber es würde jetzt irgendwie keinen Sinn machen, Ausstellungen, wie ich sie hier in der Kunsthalle Tübingen gemacht habe, in Reutlingen in diesem Kontext zu machen. Was weiß ich, die Ausstellung mit Shirin Nesher, das würde überhaupt keinen Sinn machen, das jetzt in diesem Haus zu tun, in dem Bereich konkret. Das hat nichts miteinander zu tun. Und wäre wohl auch technisch nicht so einfach, weil die Architektur eine ganz andere ist. Eine lichtdurchflutete Industrieetage, 1000 Quadratmeter, das komplette Gegenteil von der Architektur der Kunsthalle Tübingen und eignet sich wenig für solche Videoinstallationen.
Holger Kube-Ventura, vielen Dank, dass du da warst. Alles
Danke
Gute.
Dir.
Ja. Toi, toi, toi. Arbeiten aus System, konkrete Kunst 1954 bis 2011 noch. Bis 27. Januar 2019 im Kunstmuseum in Reutlingen zu sehen und zu erleben bei freiem Eintritt.